Denn der Staat wird ein eigenes Standardprodukt auf den Markt bringen. Das heißt, es gibt einen Eingriff in die freie Marktwirtschaft. Wenn der Staat was baut, der ja gar kein Verkaufsinteresse hat, könnte man schon eher sagen, okay, bevor ich ganz verloren bin, mache ich einfach das staatliche Produkt. Ob es dann nicht an der einen oder anderen Stelle noch besser geht, das hängt dann natürlich wieder von der freien Marktwirtschaft ab. Aber ich persönlich finde es gut.
Ich glaube, Altersvorsorge ist eines dieser Themen, bei dem wir hoffen, dass es sich irgendwann einfach wie von selbst klärt. Tut es nicht. Und genau deshalb sprechen auch alle gerade darüber. Letzte Woche erst, der Bundestag beschließt die größte Reform der privaten Altersvorsorge seit 20 Jahren. Neues Depot, neue Förderung, alles soll einfacher werden und am Ende mehr bringen. Und mein Gedanke war nicht, voll spannend, sondern eher, okay, ist das jetzt wirklich relevant für mich? Oder ist das jetzt auch wieder so ein Produkt, das gut klingt, aber am Ende eh keiner versteht? Ich hoffe, dass ich nicht die Einzige bin, beziehungsweise ich glaube, dass ich nicht die Einzige bin, denn vermutlich gibt es viele von euch, die gerade irgendwie dazwischen steht, zwischen ich sollte mich drum kümmern und auch ich habe keine Lust, mich da reinzudenken. Kein Problem, dafür haben wir Ingo da. Wir schauen uns das gemeinsam mit ihm an und wollen wissen, was hat sich da verändert und wie könnte uns das tatsächlich helfen?
Hallöchen. Ingo.
So, jetzt brauchen wir deine Passion für das Thema. Erstmal so, wenn ich diese Headline jetzt nochmal so vorlese, größte Reform seit 20 Jahren. Stimmt das? Ja? Also was hat sich da wirklich verändert?
Und ich wollte nochmal, wir haben nicht nur mich da, sondern wir haben in der nächsten Folge noch Saidi von Finanzfluss, also alle, die sich jetzt mit dem Thema Altersvorsorge, Depot und Riester-Rentenreform, Riester 2.0 beschäftigen wollen. Saidi ist da nächste Woche, dann noch Marciano auch da im Kontext auch nochmal. Also wir werden die nächsten Folgen das Thema mal richtig aufrollen an der Stelle. Denn es ist aus meiner Sicht tatsächlich eine der größten Rentenreformen der letzten Jahre. Also dieses Thema Riester war ja immer so ein bisschen verpönt. Ja? Es gab schon sinnvolle Möglichkeiten, aber wenige an der Stelle. Aber was da jetzt passiert ist, ursprünglich war es ja der Entwurf von der FDP, aber dann hat ja Lindner gesagt, ich mache nicht mehr und dann ist das alles so ein bisschen in einer staubigen Kiste verschwunden im Bundestag und wurde jetzt mit der neuen Bundesregierung wieder rausgeholt, verbessert, ja, an einigen Stellen, definitiv. Und viele können davon profitieren, und das ist eben eine wunderbare Möglichkeit, da jetzt ja besser für die Altersvorsorge vorzusorgen. Was es aber ist, es ist nicht unbedingt einfacher geworden, es zu verstehen. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Hast du denn schon so ein bisschen die Kernpunkte da verstanden, Lena? Oder soll ich da nochmal so ein bisschen reingehen?
Ja, ich möchte von dir alles wissen. Also nach dieser Folge möchte ich, dass alle diese Folge gehört haben, inklusive mir, so wie immer so himmelmäßig beim Abendessen, dass es den Freunden erklären können. So, dass man denkt, so, ich habe es verstanden, ich habe mehr als die Headline gelesen. Also sag mal, was ist so jetzt die größte Änderung?
Ja, also vorher wurde immer kritisiert, dass es viele Kosten hat. Dafür gibt es jetzt einen sogenannten Kostendeckel, zumindest für ein Standardprodukt. Da können wir später auch nochmal drauf eingehen. Aber das war immer einer der größten Kritikpunkte der VerbraucherschützerInnen. Aber auch, dass es quasi immer zu 100% eine Garantie der Beiträge enthalten musste. Und die Folge, dass eine Versicherung dir die Beiträge garantieren muss, heißt, sie können nicht alles am Kapitalmarkt, nicht alles in ETFs anlegen. Und dieser Garantiezwang, der wurde auch aufgehoben und so kann man eben viel, viel mehr in Fonds und ETFs anlegen. Aber trotzdem, wenn man unbedingt möchte, mehr Garantien oder Garantien anwählen. Aber ich habe eben die Flexibilität, auf der einen Seite mehr Rendite machen zu können, bei gleichzeitig staatlicher Förderung, weil das hat Riester schon immer ausgemacht. Man bekommt also Geld dafür, dass man Kinder hat, ja. Man bekommt Zulagen vom Staat, dass man selbst da einzahlt und man hat sogar noch eine steuerliche Ersparnis an der Stelle. Für Berufsstarter gibt es manchmal auch noch einen Bonus, ja, wenn man unter 25 ist. Und das in Kombination mit einer staatlichen Förderung und ich kann viel in ETFs anlegen, bis zu 100%, gleichzeitig aber auch Garantien haben, wenn ich vielleicht schon ein bisschen älter bin oder wenn ich einfach nicht so eine hohe Risikobereitschaft habe. Das ist eine sehr spannende und kann eine sehr renditeträchtige Möglichkeit sein, für die Altersvorsorge vorzusorgen.
Kannst du da nochmal genau drauf eingehen, auf diese Garantien und dass wir trotzdem 100% in ETFs anlegen können? Also es geht jetzt nicht darum, Garantien komplett abzuschaffen, sondern dass sie eben nicht mehr die Voraussetzung für die Förderung sind. Kannst du das nochmal ein bisschen weiter erläutern?
Ja, also im Endeffekt geht es darum, vorher hat man dieses Produkt so konstruiert, dass eben das rauskommen muss, was man einzahlt, ja, um das sicher zu gestalten. Das stammt aber halt noch aus einer Zeit, so um den 2000ern herum, 2005, wo im Endeffekt dieses, wo auch, ich glaube, die Politik noch gar nicht so weit war, dass man sagt, okay, ich kann wirklich an den Kapitalmärkten viel Geld verdienen. Ja, das ist heute schon anders. Politiker sind offener dafür, auch Geld an den Kapitalmärkten anzulegen. Tatsächlich jeglicher Couleur, ja, an Parteien sind fast alle eigentlich dafür offen. Und dementsprechend wurde der Ruf auch eben lauter zu sagen, naja, warum soll denn jemand, der 25 ist, der 30, viel Garantie brauchen, der hat ja noch ewig Zeit anzulegen. Und wenn ich aber viel Garantie wähle, was in der alten oder im alten Riester-Vertrag nicht anders ging, dann mache ich halt weniger Rendite. Ja, das heißt, ich habe Opportunitätskosten, weil ich nicht so viel Rendite machen kann. Und Versicherer zwingt es eben dazu, einen Teil des Geldes nicht anlegen zu können in ETFs. Sprich, wenn du 100 Euro einzahlst, ja, dann ging immer so 40 bis 50, je nach Anbieter, mal mehr, mal weniger Euro automatisch erstmal quasi zur Versicherung, die dafür sorgen müssen, dass am Ende die 100 Euro, die du jeden Monat eingezahlt hast, auf jeden Fall auch wieder rauskommen. Und dafür müssen die sich halt so ein Stück vom Kuchen wegnehmen. Ne? Der darf nicht schwanken. Mhm. Und das ist jetzt nicht mehr so, so wie eigentlich, wie du ein ETF-Depot hast. Ja, da ist das ja auch nicht so. Da kannst du ja auch sagen, ich packe alles in MSCI World Emerging Markets. Und hast du keine staatliche Förderung dabei. Mhm. Andersrum gibt es natürlich aber auch Leute, die vielleicht sagen, hey, für mich ist das Thema Riester auch spannend. Ich habe aber nicht so eine hohe Risikobereitschaft. Ich bin schon 55. Ich will gar nicht mehr so viel Risiko eingehen. Dann wäre es doch schon schön, für mich noch eine Garantie zu wählen. Aber ich brauche vielleicht nicht 100% Garantie, sondern nur 80% Garantie. Mhm. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, trotzdem noch ein bisschen mehr an den Renditen der Kapitalmärkte zu partizipieren. Mhm.
Ich habe jetzt so viele Fragen, aber bleiben wir erstmal beim groben Überblick. Für wen ist das gedacht?
Mhm. Bisher war es für typische Arbeitnehmer, ArbeitnehmerInnen gedacht, ja, also Personen, die rentenversicherungspflichtig sind, beziehungsweise Beamte waren auch dabei. Ja, also das war so die typische Zielgruppe. Das war auch immer einer der Kritikpunkte, weil auch Selbstständige müssen natürlich vorsorgen, haben nur sonst Rürup gehabt als andere Vorsorgemaßnahme, aber konnten nicht riestern. Und das wurde jetzt geändert. Ja? Also Selbstständige können auch demnächst dann quasi riestern, sowohl als auch Versorgungswerkler. Ja? Also auch Personen, ÄrztInnen, ArchitektInnen, SteuerberaterInnen, ja, die konnten vorher auch nicht riestern. Auch diese Personen sind jetzt förderfähig. Kleines Sternchen an der Stelle, sie konnten theoretisch riestern, wenn sie einen Partner, eine Partnerin hatten, die in diesen Förderkreis fiel, also rentenversicherungspflichtige ArbeitnehmerInnen waren, aber dann, da konnten die nicht viel machen, kann man also eigentlich außen vor lassen an der Stelle. So, und das ändert sich jetzt natürlich und somit ist der Personenkreis, der gefördert wird, der staatliche Förderung bekommt und von diesem, ich sag mal, aufgepimpten ETF-Depot profitieren können, deutlich größer. Und das ist natürlich erstmal eine positive Entwicklung.
So kann ich mir das merken, das aufgepimpte ETF-Depot. Mhm. Ja. Also mehr Menschen, mehr Flexibilität, mehr Renditechancen klingt super. Sag mal, was ist jetzt der Haken? Ist doch irgendwas krumm bei der Sache, oder? Oder ist alles so rosig toll?
Ja, also vielleicht holen wir nochmal ganz kurz aus, was ist der Vorteil vielleicht? Und dann können wir auf das Krumme eingehen, weil ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Ganz kurz von der Thematik her. Man bekommt schneller jetzt seine Zulagen. Vorher hat man, wenn man 4% von seinem Vorjahresbrutto eingezahlt hat, hat man 175 Euro bekommen. Und wenn man weniger eingezahlt hat, dann halt prozentual weniger. Und das Gleiche galt auch für Kinder. Ja, das heißt, wenn ich Kinder hatte, da musste ich auch bis zu 4% maximal einzahlen. Und wenn das Kind nach 2008 geboren war, habe ich 300 Euro bekommen, davor 185. Ansonsten nur anteilig. Das hat sich jetzt geändert. Ja? Also man bekommt eine Grundzulage. Ja? Und die ist tatsächlich etwas höher. Das heißt, wenn ich 360 Euro im Jahr einzahle, bekomme ich 180 Euro Grundzulage. Also schon mal mehr als die 175 vorher.
Was ist eine Grundzulage? Das bekommt man einfach ausgezahlt.
Das bekommt man geschenkt vom Staat, wie so ein kleinen Bonus.
Das ist quasi das, was ich nicht bekomme meinem normalen ETF-Depot, sondern richtig, weil ich eben dann staatlich gefördert bin, bekomme ich dann was dazu
geschrieben. Richtig, richtig, genau, genau. Das ist schon mal ein Vorteil.
Also 540 im Jahr.
Genau, also du bekommst die ersten, also wenn du 30 Euro im Monat einzahlst, bekommst du 15 geschenkt. Mhm. On top. Mhm. So, und für das nächste. Also,
es heißt maximal 45. Man bekommt, genau, je nachdem, wie man einzahlt, aber ist gedeckelt auf 45 Euro pro Jahr.
Genau, genau. Okay. Und dann kannst du nochmal 360 Euro on top bekommen. Also 30 Euro im Monat zu den 15 Euro. Ja. Wenn du in Summe 150 Euro einzahlst. Ja, also erster Step, ich zahle 30 Euro ein und bekomme 15 pro Monat. Zweiter Step, wenn ich das erhöhe von 30 Euro auf 150, bekomme ich statt 15 Euro pro Monat Förderung 45 Euro pro Monat Förderung.
Und es gibt nichts dazwischen? Also ich kann jetzt nicht 75?
Doch, doch. Aber dann bekommst du halt immer nur anteilig Förderung, okay, sozusagen, ja. Und jeden Euro, den du einzahlst, bekommst du auch einen Euro Zulage für dein Kind. Mhm. Bis maximal 300 Euro pro Jahr, also 25 Euro pro Monat pro Kind. In deinem Beispiel, Lena, mit einem Kind, ja, wäre das jetzt so, vielleicht haben wir irgendwann zwei, ja. Mhm. Aber mit einem Kind wäre es so, wenn du also 150 Euro einzahlst, würdest du in Summe 840 Euro dazu bekommen. Mhm. Also 150 plus 70 Euro. Sprich, fast
das
50
Prozent. Also für, es war ja schon damals so, oder? Bei Riester, dass es sich,
ja, aber nicht in der Höhe, Reichtum wieder lohnt. Nicht in der Höhe, das ist jetzt das Spannende. In der alten Variante hättest du nur 475 statt 840 an Zulage bekommen. Ja, also diese Grundzulage ist schon mal höher, plus die Kinderförderung ist gleich geblieben, zumindest für Kinder, die nach 2008 geboren sind. Aber du erreichst das schneller. Also im Endeffekt werden Leute, die ein geringeres Einkommen haben, bekommen auch früher mehr Zulagen. Ne, das ist also erstmal positiv. So, was ist jetzt das Problem oder nicht das Problem, aber was sind die Herausforderungen, die Risiken des Ganzen? Dadurch, dass es jetzt viele verschiedene Möglichkeiten gibt, nicht nur in der Ansparphase, ja, also ich kann 0% Garantie machen, ich kann 80% Garantie machen, ich kann 100% Garantie machen, ist es erstmal schon, es gibt mehr Möglichkeiten. Dann kann ich aber auch, vorher war es so, ich konnte mir bei Riester 30% zu Renten beginnen, ja, also wenn du 67 bist, 30% einmalig auszahlen, maximal, und oder alles verrenten lassen. Also entweder den Rest, die 70%, oder komplett. Das hat man jetzt auch geändert, dass man da noch mehr Optionen hat an der Stelle. Also da kann ich entscheiden, will ich das als Versicherung haben? Oder will ich das zum Beispiel mir selbst auszahlen, wie so ein Auszahlplan? Was es nicht unbedingt einfacher macht an der Stelle.
Das heißt, es ist einfach komplexer geworden, weil die Möglichkeiten besser geworden sind, oder?
Ja, so kann man es ganz gut sagen. Die Möglichkeiten sind besser geworden, aber dadurch, dass man jedem viel Flexibilität geben will, ist es halt einfach komplexer geworden.
Das heißt, man muss sich extrem gut jetzt reindenken oder mit Him zum Beispiel und weiteren Möglichkeiten informieren, oder man braucht wirklich einen Finanzberater, eine Finanzberaterin. Sehe ich das richtig, dass eigentlich man Hilfe braucht?
Ja, wahrscheinlich schon. Also vielleicht bleiben wir kurz mal einmal noch bei den Nachteilen, dann können wir das so ein bisschen ordnen an der Stelle. Jetzt gibt's einen Punkt. Wir haben vorhin das Thema Kostendeckel angesprochen. Und das ist gut, dass es ihn gibt. Ja, also vorher war eben einer dieser Kritikpunkte, dass Riester zu teuer ist. Und dann hat man diesen Kostendeckel eingeführt. Allerdings für ein sogenanntes Standardprodukt. Mhm. Dieses Standardprodukt wird dann zum 01.01.2027, also quasi ab jetzt bis 01.01.2027, werden Anforderungen für dieses Standardprodukt festgelegt werden. Und jeder, der dieses Standardprodukt anbieten will, dieses Standard Altersvorsorge Riester 2.0, ja, Ding, nennen wir es einfach mal, der muss sich daran halten und darf nicht mehr als 1% Kosten inklusive der Fonds oder der ETFs da einbauen. Mhm. Das heißt aber auch, es gibt nicht Standardprodukte, die teurer sind. Dementsprechend, und ich kann dir eins versprechen, Finanzvertriebe werden höchstwahrscheinlich, die auf Provision arbeiten, nicht diese Standardprodukte vertreiben, weil es sich überhaupt nicht für sie lohnen würde, sowas zu vertreiben, weil die auf Provision arbeiten und die könnten ihren Vertrieb damit gar nicht bezahlen, weil diese Provision, also wenn da Provision ausgeschüttet wird, in diesem Standardprodukt, ja, dann muss die auf die gesamte Laufzeit verteilt werden. Mhm. Das heißt, ich kann nicht mehr meinem Vermittler vorne dran ganz viel Provision geben, sondern eigentlich kann ich dir nur jeden Monat was bezahlen. Mhm. So, und dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, an wen kann ich mich jetzt eigentlich wenden, wenn ich Fragen habe? Ja, das ist eine gute Frage an der Stelle. Ne? Wir werden Saidi beim nächsten Mal da haben. Da werden wir also hören, was der Verbraucherschutz im Endeffekt dazu sagt. Ja, Verbraucherportale, die werden natürlich einiges dazu beitragen. Da kann ich mich aber nicht eins zu eins hinwenden. Der Provisionsvertrieb ist Interessenskonflikt befangen und hat wahrscheinlich ähnlich wie, denke ich mal, beim ETF-Depot, ja, da haben ja die Provisionsvertriebe auch immer gesagt, nein, es gibt bessere Möglichkeiten, du kannst das so und so machen, weil sie im Endeffekt nichts davon haben, ein ETF-Depot zu vermitteln. Ich glaube, ähnlich wird es beim Altersvorsorgedepot sein, auch wenn sie nicht komplett dran vorbeigehen werden an so einem Riesenthema. Mhm. So, und wer kann dir noch helfen? Der Provisionsvertrieb sowieso nicht. Dann gibt's ja Depotanbieter, ja, also auf einmal Scalable und Co. können auf einmal auch solche Produkte anbieten. Naja, aber was werden die dir sagen? Mach das Depot bei mir, ja. Ob es irgendeine andere, bessere Lösung gibt, werden die dir nicht neutral erklären.
Also du das meinst, es ist einfach ein normales ETF-Depot anstatt?
Nee, es wird quasi, wenn man es so beschreiben will, ein ETF-Depot sein mit Riester-Mantel. Mhm. Ja, aber du wirst bei Scalable hingehen können und sagen können, ich kann ein normales Depot machen, ich kann ein Kinderdepot machen und ich kann ein Altersvorsorgedepot machen. Mhm. So vom Prinzip her, denke ich, wird es laufen, aber werden wir dann sehen. Ja, aber die Frage ist natürlich A, wofür entscheide ich mich denn am Ende des Tages? Und dann kommt ja die nächste Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich schon einen Riester-Vertrag habe? Mhm. Oder wenn ich erkenne, dass es für mich sinnvoll sein könnte oder ich überprüfen möchte, ob es für mich sinnvoll ist, starte ich schon dieses Jahr? Mhm. Oder fange ich erst nächstes Jahr an?
Ich werde schon nervös, Ingo. Das ist, also was ich daran total schwierig finde oder was vielleicht, was du gerade meinst, was vielleicht bestimmte Betriebe, die eben Provision verlangen, ausnutzen werden, vermutlich ist ja, dass es irgendwie dieses quasi Gütesiegel gibt, in Anführungszeichen, staatlich gefördert, oder? Also es ist irgendwie so, man denkt so, oh, es ist doch geprüft vom Staat, das passt schon, was kann schon schief gehen, aber du sagst gerade, lasst uns da richtig aufpassen, lasst uns schauen, was genau du da auswählst, richtig?
Staatlich gefördert heißt nicht staatlich geprüft.
Genau, aber man denkt das schnell, oder? Also so dieses staatlich gefördert, denkt man, oh, das klingt ja ganz gut wie so ein Gütesiegel.
Ja, also
nur, ich will nur sagen, was ich jetzt denken würde, so wenn ich, ja, oder, ja, was ich einfach gerade schon denke, ja, ist doch super, also wenn der Staat das vorschlägt, ja, also das ist doch eine super Idee.
Ja, nur so, weil es staatlich gefördert ist, so war es ja jetzt auch, nur weil es staatlich gefördert ist, heißt es nicht, dass es was bringt.
Mhm. Und das ist ja wichtig, dass wir das erstmal festhalten.
Total, total. Also wir haben dazu auch einen Rechner, den packen wir euch auch in die Shownotes rein, ja, wo man das Ganze mal für sich durchrechnen kann. Und man kann schon sagen, dass wenn man ein Standardprodukt, ja, das ist jetzt erstmal das, was wir kennen und was von den Kosten limitiert ist auf 1% pro Jahr. Wenn man das machen würde, dann wäre das besser als jedes ETF-Depot. Selbst mit Provision und 100% Garantie. Ja, das würde alles schlagen. Das heißt, alle, die jetzt ein ETF-Depot haben, die können für sich schon mal abspeichern, wenn sie da 300 Euro reinzahlen pro Monat im ETF-Depot. Nächstes Jahr, ab 1.1.27, packe ich 150 Euro pro Monat in so ein Altersvorsorgedepot rein. Da kann man sich auf den Kopf stellen, solange wie man so ein Standardprodukt nehmen würde, je nachdem, was das dann alles noch für Bedingungen hat, ja, das muss man abwarten jetzt. Aber rein von der Kostenbasis versus was ich gefördert bekomme, ist das ein super Deal.
Das ist erstmal Wahnsinn. Also das ist doch super. Weil ich meine, bisher war das ja für uns so, ETF-Depot, das ist es. Und jetzt, es gibt was Besseres. Das heißt,
total, ne? Total. Und das ist auch das Spannende, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe eine Person mit einem Kind, die zahlt 150 Euro ein, ist um und bei 35. Die hätte vorher im ETF-Depot, im normalen ETF-Depot bei 6% Rendite 166.000 Euro bekommen, um und bei. In einem Altersvorsorgedepot, was vielleicht super günstig ist über einen Broker, wären bis zu 240.000 Euro drin. Also ein enormer Unterschied für das Gleiche, was ich einzahle. Mhm. Ja, aber es ist eben wichtig, A, dass ich so ein Standardprodukt nehme, beziehungsweise auf die Kosten achte, mhm, und natürlich noch die ganzen Optionen. Also das wäre ungefähr so, als wenn ich sagen würde, ich gehe zu, sagen wir einfach mal, McDonald's, ja, und dann steht man ja auch an diesen Dingern da und wählt so aus, ja, was nehme ich denn jetzt alles, ja? Mhm. Und dann steht da halt eine Pommes. Und auf einmal wird dir angezeigt, ja, aber du kannst so der Pommes auch noch jetzt Ketchup, Mayo und allem drum und dran nehmen. Und apropos, wenn du fertig bist, kriegst du noch einen kleinen Rabatt, wenn du noch ein Eis nimmst. Willst du da Schokosoße drauf oder willst du da Karamell drauf? Apropos, wenn du übermorgen wiederkommst, ja, gibt's noch einen Gutschein für ein Getränk. Was für ein Getränk willst du nehmen? Ja, also es kommen, wenn man eine Entscheidung trifft bei diesem Riester-Ding, kommen noch viele andere Dinge hinzu. Und es ist gut, dass es diese Flexibilität gibt. Andererseits wette ich darauf, dass es halt auch viele Fragezeichen entsteht. Das heißt, was passieren wird, ist, dass VerbraucherschützerInnen und Portale, aber da können wir nächste Woche mal mit Saidi drüber sprechen, viele Dinge vereinfachen werden, ja, um das einer möglichst breiten Masse zugänglich zu machen, was super ist, heißt aber nicht, dass das für jeden passt und für jeden auch die beste Lösung ist. Ja, und dann wird einem kein Gruppenkurs helfen, sondern aus meiner Sicht jemand, der dir unabhängig weiterhelfen kann. Das muss ich jetzt natürlich auch sagen, ja, weil wir eine Honorarberatungsfirma sind. Aber was wir jetzt schon teilweise an Fragen mitbekommen, geht das genau in die Richtung. Vor allem, wenn ich, wie vorhin gesagt, bestehende Verträge habe.
Das heißt, du profitierst eigentlich davon. Malweg profitiert davon, dass es jetzt was gibt, was toll ist, aber auch komplex.
Ich glaube, wir informieren viele Leute mit vielen For-Free-Infos. Und darüber hinaus werden viele auf uns zukommen und sagen, ja, okay, ich brauche da wirklich Hilfe. Das heißt, an zweiter Stelle werden wir davon hoffentlich profitieren, weil wir vielen Leuten unabhängige Informationen geben können. Aber in erster Hinsicht, ja.
Aber mit der Folge, was wir gerade machen, und auch mit Saidi nächste Woche und dann Marciano auch von Malweg, werden wir schon jetzt nochmal tiefer reingehen. Das heißt, wenn du gerade zuhörst, als Hörer, als Hörerin, und denkst, ich fuchse mich da jetzt rein, dann geht das auch mit diesem Rechner, von dem du erzählt hast, richtig? Also man kann sich da reinfuchsen, man muss halt nur, ja, Zeit und Muße haben. Sehe ich das richtig?
Ja, total. Also wir haben auch einen Blogartikel dazu geschrieben, sehr ausführlichen, den können wir auch mit in die Shownotes packen. Wir haben eben diesen Rechner, wo du sagen kannst, ich starte jetzt neu, ja, ich habe Bock, das zu machen, das hört sich erstmal gut an, ich will mal prüfen, ob das was für mich ist und mal den Vergleich auch erstellen zum ETF-Depot. Oder du kannst sogar auch eingeben, hey, das und das spare ich gerade schon, das und das habe ich schon in meinem Vertrag von dann und dann ist der. Und dann auch mal gucken, okay, lohnt sich so ein Wechsel? Ja, und das kannst du alles vollkommen kostenfrei ermitteln an der Stelle.
Dann lass uns doch das nochmal ganz kurz machen. Also jetzt haben wir dich ja als Finanzprofi an der Seite. Kannst du uns vielleicht mal so 3 Punkte oder 3 Fragen mitgeben, wo man irgendwie sagt, okay, daran erkenne ich jetzt ein gutes Produkt, ohne jetzt in diese Fallen zu laufen und dass die Kosten irgendwie alles auffressen zum Beispiel?
Ja, in der neuen Welt oder in der alten?
Ja, in der neuen, oder? Ab nächstem Jahr dann.
Ja, also
was meinst du mit der alten Welt?
Nö, ja, also in der...
Du meinst jetzt, was mit bestehenden Verträgen ist?
Genau, wenn man schon bestehende Verträge hat. Also vom Prinzip her ist erstmal ein Punkt wichtig. Die sogenannten Effektivkosten. Also was kostet mich das Ganze jedes Jahr? Ja, das bei allen Riester-Verträgen, die irgendwie seit 6-7 Jahren existieren, wird das auf jeden Fall aufgeführt. Und diese Kosten sollten nicht über 1% sein. Ja, so wie jetzt auch der Kostendeckel ist an der Stelle. Jetzt schon. In der Zukunft sowieso. Tendenziell sogar noch niedriger. Also zum Beispiel gute provisionsfreie Tarife, die es jetzt schon gibt, kosten ungefähr 0,7%. Es gibt aber auch Verträge da draußen, ganz viele, vor allem provisionsbehaftete, die kosten 2,5% pro Jahr. Mal ganz davon abgesehen, dass am Anfang nochmal Abschlussprovision abgezogen wird. Ja, also das ist so das eine und eigentlich der Hauptpunkt, worauf man achten sollte an der Stelle. Mhm. Und da ist es eben spannend zu sehen, was, und vielleicht weiß das Saidi auch schon mehr, weil sie ja da auch viel unterwegs waren an der Stelle mit Finanztipp, ist es eben spannend zu sehen, was werden Broker an Angeboten vorhalten, was werden Versicherungen machen. Und das Spannende ist auch, Lena, der Staat ist auf einmal mit im Rennen, denn der Staat wird ein eigenes Standardprodukt auf den Markt bringen. Das heißt, es gibt einen Eingriff in die freie Marktwirtschaft, das kann man so oder so sehen. Ich finde es eigentlich ganz gut, muss ich sagen, weil man sich daran orientieren kann und weil es, glaube ich, auch den VerbraucherInnen da draußen, denn das ist eher so ein Gütesiegel, was du beschreibst. Ja, nur weil es staatliche Förderung gibt, heißt das ja nicht, dass es gut ist. Wenn der Staat was baut, der ja gar kein Verkaufsinteresse hat an der Stelle, könnte man schon eher sagen, okay, bevor ich ganz verloren bin, mache ich einfach das staatliche Produkt. Ob es dann nicht an der einen oder anderen Stelle noch besser geht, gut, das muss man rausfinden, das hängt dann natürlich wieder von der freien Marktwirtschaft ab an der Stelle, Aber ich persönlich finde es gut.
Ehrlich gesagt würde ich jetzt mich fragen, warum nicht auf jeden Fall das beim Staat abschließen. Das klingt für mich sehr vertrauenswürdig.
Ja, kann es auch
nur
sein.
Nur, weil der Einzelfall anders sein kann, je nachdem, dass man da noch ein bisschen was rausholen kann, sozusagen, wenn man ganz individuell beraten wird.
Ja, zum Beispiel, ne? Also ich meine, man könnte das jetzt, was der Staat alles macht, in manchen Bereichen, mir fällt jetzt spontan die gesetzliche Krankenversicherung ein. Ich kann mich natürlich auch privat versichern und kann mir bessere Leistungen sichern. Man muss abwarten, wie das ausgestaltet ist an der Stelle. Ja, und ich glaube, so gibt es an einigen Stellen Dinge, wo einen der Staat unterstützt und einem der Staat Möglichkeiten gibt. Aber vielleicht gibt es ja pfiffige Produktanbieter, pfiffige Ideen an der Stelle, die das Ganze nochmal an der einen oder anderen Stelle lukrativer machen. Da wissen wir einfach noch nicht mehr, weil es jetzt noch so frisch ist. Aber das bleibt auf jeden Fall richtig spannend.
Und das alles ab nächstem Jahr, richtig?
1.1.27.
Wie fühlt sich das für dich jetzt an? So, das ist ja eine wahnsinnige Veränderung. Und irgendwie auch, also ich habe das Gefühl gehabt, auch so, du hast das Thema ja auch vorgeschlagen, was machen wir jetzt? Und ich, typischer Lena, meine ja, oh ja, juhu, nochmal echt Vorsorge. Habe ich im Intro ja auch ganz ehrlich so beschrieben. Also, wie ist das so für dich? Da passiert auf einmal was, auch in Deutschland. Es fühlt sich fast, wenn du es so beschreibst, ein bisschen so wie, so endlich mal wieder Aufbruch an.
Ja, also, dass sich da mal was tut und dass sich auch was in die Richtung getan hat, dass man das Gefühl hat, das geht eher in Verbraucherrichtung und nicht in Finanzlobbyrichtung. Das finde ich erstmal sehr positiv an der Stelle. Dass es doch dann an vielen Stellen, ja, zwar Flexibilität gibt, aber doch komplizierter wird, sorgt einerseits bei mir für Aufbruchstimmung, weckt die innere Lust, einfache Aufklärung zu betreiben, wie wir das ja auch in anderen Bereichen beim Malwerk machen. Auf der anderen Seite, finde ich es auch ein bisschen schade, dass es dann doch nur beim Standardprodukt Kostendeckel geblieben ist und er nicht pauschal eingeführt wurde, weil es wieder halt Tür und Tor öffnet für Provisionsvertriebe, die wieder irgendwelche teuren Produkte anbieten und mit irgendwelchen
Storys. Und warum ist das so? Weil die Lobby so stark ist? Also was ist der Grund dafür? Traut die Politik da nicht?
Ja, also die Argumentation dahinter ist häufig, Altersvorsorge erklärt sich ja nicht von selbst und die Leute schließen es nicht von selbst ab. Was ich durchaus nachvollziehen kann, weil das Produkt jetzt nicht einfacher geworden ist. Mein Gegenargument wäre, ETFs ist jetzt auch nicht unbedingt einfach. Trotzdem haben es viele gemacht, auch ohne dass irgendein Finanzvertrieb oder irgendein provisionsbasierter Verkäufer um die Ecke kommt, weil er dafür bezahlt wird, jemandem was zu verkaufen. Ja. Nichtsdestotrotz hilft es den Leuten am Ende ja nicht, oder weniger, wenn sie halt teure Produkte angedreht bekommen, obwohl der Intent dahinter gut war. Ganz nebenbei, Riester konnte sich auch in vielen Fällen in der alten Welt schon lohnen, nur war dieser Anteil von provisionsfreien Tarifen halt so verschwindend gering, dass deswegen 99,8% aller Riester-Verträge einfach für die Tonne waren. Und das wird sicherlich jetzt besser werden, aber man hätte es auch konsequent zum Ende durchsetzen können. Und natürlich muss man einfach sagen, es hängen natürlich auch Arbeitsplätze da dran. Ja, das darf man nicht vergessen, ob das jetzt Backoffice-Mitarbeiter sind, Innendienst von Versicherungen, die Menschen, die dort arbeiten. Ja, also mal fernab davon, dass es für Verbraucher nicht die beste Lösung ist, leben ja trotzdem Menschen davon. Und das könnte man natürlich auch aus der Brille sehen und auch so argumentieren aus Lobby-Sicht. Aber sicherlich sind die Parteispenden von provisionsbasierten Strukturvertrieben oder Versicherungen größer als von Honorarberatern oder Verbraucherschützern.
Ja, Ingo, weißt ja, wo bald mal dran kurbeln kannst. Bevor wir nächsten Money Monday Saidi von Finanztipp die Bühne geben, hast du noch etwas, was du den HIM-HörerInnen auf den Weg mitgeben willst bezüglich dieses Altersvorsorgethemas?
Seid neugierig, beschäftigt euch damit. Fast jeder kann es nutzen. Nutzt den Rechner von uns, den wir in die Shownotes packen an der Stelle. Rechnet es euch selbst durch, seid da aktiv. Bleibt da dran an dem Thema, denn aus unserer Sicht ist es die Möglichkeit mit dem größten Hebel und der größten Flexibilität. Also eine super Chance, um seine Rentenlücke noch effektiver zu schließen oder überhaupt erstmal zu schließen, beziehungsweise anzufangen mit der Altersvorsorge. Ja, das ist das Erste, was ich machen würde, wenn ich Altersvorsorge starten würde, vor jedem ETF-Depot. Daher, wenn euch das Thema am Herzen liegt, kümmert euch drum, wenn ihr andere kennt, die es noch nicht gemacht haben oder machen wollen, sagt's ihnen, schickt ihnen das zu und dann seid ihr auf einem guten Weg mit Ben auch hier an der Stelle.
Eine ketzerische Frage zum Ende. Ingo, wirst du es machen nächstes Jahr? Bist du der erste Kunde?
Gute Frage. Habe ich mir in dem ganzen Trubel, alle Inhalte darzustellen, habe ich mir die Frage noch gar nicht selbst gestellt. Ja, wenn ich jetzt so überlege, spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, das nicht zu tun. Also ja.
Danke dir und danke euch fürs Zuhören. Das war ein erster Schritt, mal hinter die Schlagzeile zu schauen. Und in den nächsten 2 Folgen vertiefen wir das Thema. Bis nächstes Money Monday.
Bis dann. Ciao.
Ciao.